Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Dieses Mal sprechen Fabian und ich über Musik. Und zwar über das kürzlich erschienene neue Album von St. Vincent mit dem Titel All Born Screaming. Richtig, Fabian?
Richtig. Mhm.
Das kam im April schon raus, wenn ich alles täusche. Entweder Ende April oder Anfang Mai, wenn ich richtig liege.
26. April, ja.
Ja. Ja, du erzähl mal, wie bist du drauf gekommen und hattest du St. Vincent schon länger auf dem Schirm?
Also ich hatte St. Vincent natürlich schon immer auf dem Schirm namentlich und auch so, weil sie ja recht auch so von ihrem Äußeren her immer sehr auffällig auch auftritt und so. Also die bleibt einfach hängen, wenn man das Bild mal irgendwo sieht. Aber gehört habe ich von ihr bisher eigentlich recht wenig oder immer mal nur so in so Songs reingehört. Und dann hat sich bei mir nicht so verfangen, ist nicht so hängen geblieben. Und dann war das jetzt hier, ich kann das relativ gut rekonstruieren, bei diesem Album so, dass in der New York Times eine Rezension erschienen ist, die ich gelesen habe und die ich irgendwie super interessant fand, weil es halt darum geht, dass sie mit diesem Album wohl irgendwie wieder was völlig Neues macht, was aber auch ein bisschen so ein Ding von ihr zu sein scheint, dass sie sich auch ständig neu erfindet. Also ich mich jetzt mal so ein bisschen mit ihr beschäftigt habe. Also die probiert wohl immer sehr viel, sehr gerne aus. Ist tatsächlich auch, da war ich dann auch ein bisschen schockiert, Jahrgang 82, also gar nicht so viel jünger als wir. hat schon mega viel gemacht. Mit David Byrne zusammen und mit Sufjan Stevens und war tatsächlich auch mal bei der Polyphonic Spree ganz am Anfang, was mich auch total gewundert hat.
Ja.
Also ich hatte so gemerkt, da fehlt mir irgendwie total viel Info eigentlich, wer die ist, was die macht, wo die herkommt, wo sie hingeht. Und finde, das tut aber auch diesem Album keinen Abbruch, wenn man das jetzt auch so hört, ohne irgendwie ihr Vorwerk oder ohne sich da so viel reingehört zu haben vorher, weil es einfach eine absolute Wucht ist und ziemlich düster, ziemlich brachial. Deswegen hatte ich auch gedacht, es könnte dir gefallen.
Mhm.
Hat teilweise so Industrial-Anleihen. Es ist sehr elektronisch, es sind ziemlich krasse Bläser dann zwischenzeitlich drin und es, also All Born Screaming, du siehst auf dem Cover auch eine Frau, also sie selbst vermutlich, die sich so ein bisschen nach vorne beugt und die Arme sind am Brennen, also es ist alles sehr, sehr krass so irgendwie, aber es macht total Spaß zu hören, es ist ein Album, was super gut über Kopfhörer funktioniert, was einfach richtig gut produziert ist und auch in seiner ganzen Vielschichtigkeit musikalisch sehr abwechslungsreich. So von Track zu Track, mal ist es ein bisschen mehr so elektronisch, mal ist es ein bisschen mehr so industrial, mal ist es ein bisschen mehr auch funky, ist es auch zwischenzeitlich mal. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolles Album. Macht richtig Spaß. Hat sehr vielen Gastmusikern aufgenommen. Dave Grohl spielt, glaube ich, auf ziemlich vielen Tracks mit.
Der Justin Melville Johnson spielt Bass auf dem halben Album. Der der war unter anderem Bassist für Beck, M83, Air und Nine Inch Nails.
Ja, also man merkt so ein bisschen auch, wo es herkommt, so musikalisch.
Ja, Josh Fries, der spielt auch Schlagzeug, aber der hat schon für fast alles Schlagzeug gespielt. Also das ist so ein klassischer Studio-Typ, aber der hat auch für die Queens of the Stone Age, meine ich mal, gedrummt und auch für Nine Inch Nails. Annie Clark ist ihr bürgerlicher Name. Und das ist auch so eine der frühesten Sachen, dass ich relativ früh erfahren habe, dass die mal Teil der riesigen Band The Polyphonic Spree war. Wobei ich das nicht weiß, wie viel das heißt, weil The Polyphonic Spree, das ist ja hauptsächlich, ich habe vergessen, wie er heißt, der Bandleader, aber dann eben bis zu, waren das nicht über 20 Leute, so ein riesen Chor und so immer.
Ja,
und,
ja.
Nehme ich mal an, dass er da jetzt nicht allzu viel kreativen Input haben konnte. Tim DeLaughter heißt der Typ, ist mir wieder eingefallen. Glaube ich, oder heißt er nicht Slaughter, oder? Auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall das Wort Laughter drin vor. Ich bin nicht ganz sicher, weil es war, glaube ich, erst eins ihrer späteren Alben, müsste Mass Seduction gewesen sein, wo ich auf sie gekommen bin. Oder das davor. Moment, Mass Seduction war 2017. Und nee, dann war es vielleicht sogar noch das Album davor, dass ich. Weil das ist interessant. Die hat auch als Songwriterin gearbeitet und hat unter anderem war die Co-Autorin von einem großen, also einem Lied von Taylor Swift, das jetzt ein paar Jahre später, letztes Jahr über den Film, nochmal zu einem Hit geworden ist. Das heißt, die Frau hat wahrscheinlich auch finanziell ganz gut nicht ausgesorgt, aber weil da würde ich schon gut Geld mit dran verdient haben, wenn du an Taylor Swift, erfolgreiche Single von Taylor Swift Co. geschrieben hast. Es war ihr selbstbetiteltes Album, was schon ihr viertes Album war. Das habe ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Das ist aber auch schon 10 Jahre her. Das kam, die Vorab-Single kam schon Dezember 13 raus und dann im Februar 2014 das selbstbetitelte Album St. Vincent. Und ich glaube, Album-Opener und die erste Single. Nee, ist gar nicht der Album-Opener. Birth in Reverse, das hatte ich dir auch noch vorab geschickt. Das war, glaube ich, so das erste, wo ich so richtig dachte, oh, das gefällt mir ja. Weil irgendwie hatte ich so St. Vincent. Das ist, ich muss wirklich sagen, es ist ganz komisch, wie mein Gehirn im Bereich Musik so Sachen vorverurteilt und in Schubladen packt, vollkommen zu Unrecht. Und dann bin ich da nie so richtig reingekommen, weil sie klang auf jeden Fall dann mit ihrem vierten Album anders, als ich gedacht hätte, dass sie klingen würde. Weil ich hatte sie irgendwie als, keine Ahnung, noch neue Cat Power. Und Cat Power ist irgendwie was, wo ich nie was mit zu tun hatte, so richtig. Und lustigerweise habe ich gedacht, dass du viel mehr Bezug zu St. Vincent hättest als ich, weil du, glaube ich, Cat Power ziemlich gut findest. Aber die haben, glaube ich, nichts gemeinsam großartig, außer dass es beides
Solo-Künstlerinnen
sind. Ja. Sehr unterschiedlich. Also deswegen, aber das ist so komisch, wie mein Gehirn da funktioniert. Dieses Birth in Reverse ist auch ungeheuer funky. Und dann habe ich dieses Album so ein bisschen gehört vor damals, glaube ich, aber auch mit ein bisschen Zeit versetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bin aber auch nicht so richtig dran geblieben, weil die hat ziemlich viel gemacht. Dann erst deutlich später, habe ich über den Podcast Song Exploder, da ging es um den Song New York vom Album Mass Seduction. Und das Album wurde von dem Jack Antonoff, der momentan ja fast jeden produziert, damals produziert ist, von 2017. Und dieses New York ist so eine Ballade, so eine, muss ich einfach mal anhören, das ist sehr cool, weil das sehr, auch ein sehr schöner Soundmix ist. Also einfach ein super Song. Das war dann das Album auf dem Album Mass Seduction, dass ich aber auch nicht sicher bin, ob ich das wirklich komplett mal jemals gehört habe. Und ich weiß nicht, ob ich es auf dem Schirm hatte, als das neue Album rauskam, aber ich bin noch nicht so hundertprozentig reingekommen, weil weil eigentlich ist es genau in meine Richtung, aber das ist dann immer die Frage, funktioniert, harmonisiert das für mich, das Songwriting, also das ist teilweise besser, soll ich sagen, wohlgestimmter oder besser gelaunt, als man denken könnte von der Beschreibung so. Also ich glaube, dieses, wie heißt der Opener mit Hell is Near? Broken Man fand ich auch ganz gut. Und auch der Album Closer, der Titelsong All Born Screaming. Also die sind mir so ein bisschen am ehesten im Kopf geblieben. Aber was weiß ich noch über St. Vincent? Wie gesagt, die Polyphonic Spree-Verbindung finde ich immer noch sehr lustig. Ich habe aber auch nie diese Kollaboration mit David Byrne gehört.
Da ist auch immer nur so dieses sehr ikonische Cover mir so in Erinnerung, wo sie irgendwie so ein bisschen, wo die Gesichter so ein bisschen verzerrt sind oder irgendwie. Also genau. Ein ganz seltsamer Style auch.
Ja, Love This Giant heißt das Album. Das ist auch schon 12 Jahre her fast. Also es ist von September 2012.
Also es ist halt irgendwie hochinteressant, ne? Eine extrem produktive Künstlerin, die ja auch teilweise so in Richtung Film auch so mal unterwegs ist. Filmmusik. Ich glaube, dass sie auch mal irgendwo Regie geführt hat bei so einer Horror-Anthology, so einem Film. So ein Episodenfilm, und es, wo kommt ihr denn eigentlich her? Aus Tulsa, Oklahoma?
Und dann Texas. Also, sie hat auch selber ein Drehbuch geschrieben. also sie war beteiligt an der Horror-Anthologie XX von 2017. Und dann hat sie mitgespielt und das Drehbuch geschrieben im Film The Nowhere Inn 2020. Mit auch Dakota Johnson unter anderem.
Der Plot ist, St. Vincent sets out to make a documentary about her music, but when she hires Carrie Brownstein, a close friend of hers, to direct the project, reality, identity and authenticity grow bizarre.
Okay, also es ist eine Mockumentary über sich selbst. Interessant, vielleicht.
Bestimmt aber wieder einer von den Filmen, die man nirgendwo streamen kann in Deutschland, oder? Guck mal.
Die Gefahr ist groß.
Nowhere in, wer streamt es?
Ja, ich liebe die Seite, wer streamt es, aber sie ist auch gleichzeitig immer ein ungeheurer Quell der Frust, weil man da sehr oft fahren muss. Oh, kann man mal schauen, ob man das auf DVD importieren kann.
Ja, okay, aber um Filme soll es ja heute nicht gehen.
Nein, genau. Also das zu St. Vincent und ihrem neuen Album All Born Screaming. Du hattest noch eine andere Neuerscheinung?
Ich kann gleich fröhlich anschließen. Es gibt jetzt seit dem Record Store Day, der glaube ich am 23. April war, in Berlin eine Rough Trade Filiale, was ich ganz spannend finde. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ist einfach ein sehr bekannter Plattenladen. So, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht viel Werbung für machen. Aber es ist irgendwie, ich habe so am Tag vorher selbst auch in der Presse erst gelesen und dann bin ich natürlich direkt auch mal hin, habe mir das angeguckt. Wird auch durchaus kritisch gesehen, weil die halt sehr shiny, sehr, sehr von der Oberfläche her, so dass es alles sehr clean und sehr ordentlich und ist dann in so einem Neubau da direkt auf der Karl-Marx-Straße, wo man so denkt, so jetzt ist so, da ist so Neukölln so richtig auf dem Höhepunkt der Gentrifizierung gerade. Andererseits ist es aber auch eine ganz praktische Erwägung von denen zu sagen, sie haben ihren Europavertrieb jetzt, statt dass sie es weiter aus UK machen, nach Berlin verlegt, um einfach wegen des Brexits ein bisschen steuern und dieses ganze Versand- und Zollding dazu sich zu ersparen. Das heißt, jetzt Rough Trade Europe ist jetzt in Berlin. Du kannst in Neukölln in der Karl-Marx-Straße in den Plattenladen gehen oder halt auch einfach Online-Sachen bestellen, die dann aus Berlin verschickt werden. Natürlich ist alles auch vollgestopft mit Rough Trade Devotionalien, wenn man dann in den Laden geht. Du kannst dir die Rough Trade Tasse, den Rough Trade Schal und was weiß ich alles und die Slipmat und sowas noch holen. Aber es ist halt auch vom Sortiment her, merkt man so, das ist dann, es gibt so ein paar Essentials, es gibt auch natürlich Sachen vom Rough Trade Label selber, aber auch eine sehr gute Used Section. Ich finde es ganz, rede ich doch viel zu viel über den Plattenladen, wollte ich eigentlich gar nicht. da war ich aber so, als ich das vorletzte Mal da war, auch mit einer Freundin und dann so weiter, was läuft denn im Hintergrund? Klingt irgendwie gut. Ist das Beck? Hä? Was ist denn das für eine Stimme? So klingt mir irgendwie so bekannt vor. Und dann haben wir halt dann mal geguckt, so was. Das war dann Yard Act, Where's My Utopia, das aktuelle Album der britischen, aus Leeds stammenden Band, die jetzt schon zwei Alben insgesamt gemacht hat, die mir völlig unbekannt war. Das ist einfach irgendwie auch wieder so faszinierend. Ist so Bands, glaube ich auch, die so in der Corona-Zeit so ein bisschen versucht haben, so auf die Bildfläche zu treten, es da sehr schwer hatten und dann auch einfach nicht so richtig bekannt geworden sind. Und die, ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn ich da jetzt an dem Tag nicht in dem Plattenladen gewesen wäre, vielleicht wäre das Album auch voll an mir vorbeigegangen. Ich fand das Cover auch irgendwie überhaupt nicht schön oder interessant oder so. Also es ist nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, ich sehe das Cover und höre mir die Musik an. Aber dadurch, dass es lief, dachte ich, es klingt gut und das ist irgendwie so sommerlich, gute Launenmusik irgendwie so ein bisschen oder so ganz.
Aber es ist so ein bisschen gesprochen, der Gesang, oder? Weil das ist mal ein bisschen so wie eine
schreiben kann.
Poppigere Version von Sleaford Mods oder so.
Ich dachte auch erst an Sleaford Mods, genau. Aber die sind ja deutlich, deutlich rapper und auch halt ein bisschen mehr noch Hip-Hopper jetzt, würde ich sagen. Und das ist ja irgendwie halt, wie man so Ich habe auch so an die Avalanches oder sowas gedacht. Das ist halt so ein bisschen so auch sehr viel gesampelter, so wie man das so in den 2000ern gemacht hat, so gesampelter Pop, ja, wo dann immer irgendwelche Sachen, Filmzitat oder sowas eingespielt werden,
ja,
wo dann einer zwischendurch nur was erzählt und dann ist es so, auch es wird sich die ganze Zeit so metamäßig, sprechen sie so über sich, dass sie jetzt gerade dieses Album aufnehmen. Also irgendwie total aus der Zeit gefallen, gar nicht mehr so, dass man denkt so, hä, wieso nehmt ihr jetzt gerade so ein Album auf? Aber witzigerweise funktioniert es halt. Es macht total Spaß zu hören. Es ist cooler, auch so, also ich mag auch so britischen Akzent gerne, so, wenn dann jemand mir was erzählt oder irgendwie so ein bisschen so mit einem eigenen Style sowas singen. Und es ist ja einfach auch sehr, sehr uplifting so. Vom ganzen Sound her. Schwer zu beschreiben. Also, tatsächlich liegt auch der Vergleich zu Beck nicht ganz so fern, weil man da irgendwie so von der Stimme oder von der Art her, wie der das so früher gemacht hat.
Ja, da kommt ja auch so ein bisschen vom Sampling und so dem Fricke-Fricke.
Ja, da gibt es Überschneidungen definitiv, ja.
Ja, das ist lustig, weil ich hatte durch Spotify auch eine Empfehlung. Ich habe das Gefühl, Beck ist in letzter Zeit ungeheuer oft so als Kollaborateur unterwegs. Deswegen war ich jetzt nicht ganz sicher, ob du nicht womöglich jetzt sogar auf was zu sprechen kommst, wo er sogar dabei war. Weil ich muss dann überlegen, aber der war ja mit auf dem Liam Gallagher-Album, war das das? Irgendwo war Beck drauf, wo ich vollkommen überrascht war, den da anzutreffen. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber der hat bei einer spanischen Band namens Heinz, ist ja auf der Single Boom Boom Back mit drauf. Die muss jetzt diese Woche erst oder diese kürzlich erst erschienen sein. Und die bringen im September, kommt nämlich erst deren Album raus, wo das drauf ist. Aber das war auf jeden Fall auch so eine positive Überraschung. Und teilweise ist es so, dass so gefeaturete Künstler quasi mit in den Metadaten hinterlegt sind, sodass das Spotify die dann mit empfiehlt, nach dem Motto, du kennst jetzt auch diesen Künstler. Mhm. Und das finde ich ganz gut, dass man sonst, weiß ich nicht, ob ich sonst auf eine spanische Indie-Rock-Band gekommen wäre. Aber ich glaube, lass mich kurz über was anderes sprechen, was schon ein bisschen älter ist, weil zumindest die Stimme so tut, als wäre sie Englisch. Und zwar, das hatte ich dir noch kurzfristig geschickt, mir wurde es von einem ehemaligen Kollegen schon vor Wochen, wenn nicht Monaten empfohlen und ich hatte Schwierigkeiten, richtig reinzukommen, aber habe es jetzt diese Woche teilweise bei der Arbeit so auf Loop gehört. Der Künstler nennt sich Headache und das Album heißt The Head Hurts, but the Heart Knows the Truth. Und zwar handelt es sich dabei um ein Projekt, das Musikproduzenten Vegan, also Vegyn, der unter anderem Frank Ocean produziert hat, und der arbeitet mit einem anonymen Dichter zusammen und das Ganze ist ein Spoken-Word-Album, allerdings ist die Spoken-Word-Performance komplett AI und also komplett von der künstlichen Intelligenz eingesprochen, in so einem fast monotonen, runtergeleiertem Text, teilweise sehr emotionale, auch absurd dunkel, von einem schwarzen Humor, das ist schon sehr interessant. Es ist nur eine halbe Stunde lang und es hat sehr coole Instrumentals und ich musste teilweise an Ankel denken, und ich weiß nicht, woran es mich sonst noch erinnert. Diese ganze AI-Stimme ist so was, was ich ein bisschen kritisch und skeptisch sehe, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Instrumentals so geil. Ich hätte gerne das Album auch als Instrumentalversion, weil ich finde die Musik vor allen Dingen wegen der Produktion gut. Also kann ich auch schwer beschreiben. Mhm. Es ist einfach so ein sehr Keyboard-lastiger Sound mit so auch fast so ein bisschen Hip-Hop-Beats. Und die Kombination von Spoken Words mit so einer loungigen oder mit dieser Art von Musik, ich muss so ein bisschen an, man geht immer wieder zurück in seine Jugend, an das Baz Luhrmann-Album denken. Das hatte ich dir auch als Referenzpunkt gesagt auf WhatsApp, als ich dir geschrieben habe. Baz Luhrmann, der Filmregisseur, der ja als kurz nach seinem Film Romeo und Juliet eben auf Basis der Soundtrack-Musik mit einem auch mit einem Voice-Actor dann ein ganzes Album gemacht hat und dann kam ja diese Hitsingle Sunscreen bei raus. Also mit dieser berühmten Rede, die keine Rede ist, die allen möglichen verschiedenen Leuten zugeschrieben wurde. Das war wohl ursprünglich mal eine Zeitungskolumne, die dann dem Stil einer Abschlussrede geschrieben war. Und das war dann da leicht adaptiert für irgendwie Students of the Class of 1999. If there's only one advice I could give you in life, it's wear sunscreen. Und das fand ich auch ungeheuer cool, wie da das Instrumental mit dem Spoken Word harmoniert. Und so in dem Style, nur halt eben mit einer KI-generierten Stimme, ist Headache. Also allein der Opening-Song, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, also Song kann man es nicht nennen,
Opening-Track. The Beginning of the End steht hier. Mhm.
Ja, das fängt nicht an mit so einer Frauenstimme, die sagt, have you ever waken up and wondered where you are and why you're naked? You're listening to Headache. Und dann geht's los. Und dann ein anderes schönes Zitat ist, one day you wake up and you shave your head because the insects living up there have started having parties they've stopped inviting you to. Und lauter so Kram der zweite Track hat auch so ein Shoutout am Anfang, let's hear it for the voices in your head. Oder so, oder irgendwie sowas. Ja, also give it up for the voices in your head.
Und wie bist du auf die gekommen?
Hat mir ein Freund empfohlen. Also der das auch, und dem war gar nicht klar, dass das eine KI-generierte Stimme ist. Ich habe mich dann so ein bisschen rumgegoogelt, weil mir da kam das so komisch vor, wie flatly monoton das präsentiert wird. Und die Stimme klingt auch so ein bisschen nach einem middle-aged man. Und teilweise kommt das dann nicht so ganz hin. Also es wirkt so, als wäre es sehr autobiografisch, weil im ersten Song kommt drin vor, Nein, das ist im zweiten Song. Also sehr schwer, die Songs auseinanderzuhalten, eben weil das alles so pseudobiografisch klingt und von den Jahreszahlen irgendwie, da kommt irgendwie eine Kindheitserinnerung vor, irgendwie, ich sitze bei meinem Onkel auf dem Schoß und er erzählt mir, wie er 1999 einen Mann umgebracht hat. Und ich denke mir, Moment mal, aber jemand, der so klingt, der war 1999 auch schon erwachsen. Aber deswegen, und man, ich glaube, es gibt so Reddit-Threads dazu, wer das sein könnte, aber es ist nicht offiziell bekannt, wer hinter Headache steckt.
Eben also das Prozent. Ist so ein bisschen auch so ein anonymes Ding.
Genau. Ja, also.
Ja, interessant, Entdeckung.
Und es gab noch eine zweite Single, und zu der Single gibt es auch eine Instrumentalversion, aber ich habe mich dann mal gegoogelt nach Instrumentals. Ich glaube auch, das Plattencover sieht für mich auch so ein bisschen nach AI aus, mit lauter so...
Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beängstigend aus, ja. Wie so ein Stockfoto so ein bisschen.
Ist das ja auch... Ich will gerade, ob das... Nee, ich habe mich lustigerweise jetzt gerade auch die Rough Trade-Seite zu dem Album bekommen, aber ich glaube, das ist nicht bei Rough Trade erschienen. Doppel. Ja. Warum ist das eine Doppel-LP? Das ist 30 Minuten lang. Ich verstehe das nicht. Wer will denn ein 30-minütiges Album auf zwei Platten haben, um dann innerhalb von 30 Minuten viermal umzudrehen? Dreimal umzudrehen, sorry. Ja, also... Ach, nee, hier steht ja sogar Name irgendwie, wer das Lyrics written, aber ich weiß nicht, ob das ein Pseudonym ist. Francis Hornsby Clark. Ja, es gibt auf jeden Fall im Mitte April hat Rolling Stone auch einen Artikel gehabt, Who's Headache? Nein, Who's Vegan? Das stimmt ja gar nicht. And who is Francis Hornsby Clark, the semi-anonymous writer who did the lyrics for last year's The Head Hurts, Where the Heart Knows the Truth. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ist so auch so ein, es ist so dieser Producer.
Ja.
Er scheint mir so ein bisschen auch so, ja, ich muss mir auch erstmal anhören, aber wie so dieses hier Tobacco. Ist doch auch so ein Typ, sehr so relativ anonym, wobei der ist ja gar nicht so anonym, aber der so ein bisschen sich hinter so ganz vielen Pseudonymen immer versteckt und dann aber auch so sehr analog klingende elektronische Musik so macht, so dieses Black Moth, Super Rainbow und so, wo auch immer irgendwie welche könnten auch tatsächlich AI-Stimmen sein oder so. Auf jeden Fall klingt das alles immer sehr extrem artifiziell, was der so macht, ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch gedacht, da ich die Produktion so gerne mag, muss ich mir vielleicht mal mehr Sachen, die Vegan produziert hat, ob es jetzt Travis Scott Mit James Blake hat er auch zusammengearbeitet. Und mit
ja, und während wir hier sprechen, geht bei Bandcamp, ist bei mir gerade aufgehoben, nur noch eine Record Vinyl remaining.
Von Headache?
Hat gerade jemand eine Platte wohl gekauft.
Herrlich.
Das ist auch aktuell, ne? Expected to ship late March. Also released. May 31, 2023, ja. Also das ist auch noch relativ aktuell.
Ja, ich meine, es kam im Herbst raus. Ja, also Amazon hat es auch nicht mehr auf Vinyl. Ich will nicht wissen, wie teuer das wird, wenn man das versucht, gebraucht zu kriegen. Ja, du hattest noch eine andere Neuerscheinung.
Das ist eine schöne Überleitung auch, weil ich habe jetzt tatsächlich mal auch, ich bin ja auch sehr eifriger Bandcamp-Nutzer und habe dann irgendwann mal der Band Mdou Mokhtar begonnen zu folgen, über die wir, glaube ich, hier im Rahmen unseres Podcasts auch schon mal gesprochen haben. Von denen ist jetzt ein neues Album erschienen, glaube auch vor einem Monat. Und da hatte ich dann, also man kriegt ja dann auch immer, wenn man Leuten bei Bandcamp folgt, so regelmäßig Neuigkeiten oder irgendwie so halt was es für neues Merch gibt oder was auch immer. Und da hatte ich dann irgendwie dann so eine Nachricht, ja, es gibt eine Listening Party am Tag des Erscheinens, Freitagabend 8 Uhr, ging dann einfach so ein Pop-up auf der Bandcamp-Seite und du konntest das Album komplett durchhören und währenddessen mit anderen Leuten drüber schreiben. Und das war irgendwann, habe ich dann gemacht, ja, gucke ich mir mal an, so, teste das Feature mal aus sozusagen, und das war irgendwie total nett, mit ganz vielen Leuten gleichzeitig so virtuell in diesem Raum zu sein, das erste Mal dieses Album zu hören, und alle schreiben so, boah, geiles Gitarrenriff, boah, super, und das ist jetzt ein Field Recording, boah, krass, jetzt geht's voll ab, also alle, die dann so diese Stücke feiern, und währenddessen natürlich ist es ja alles dann auch so miteinander verschränkt, hat sich auch dann das Label eingeschaltet, so, ich glaube Matador Records ist das, und sagt dann, alle Leute, die jetzt die Platte kaufen während dieser Session, kriegen einen Signed Poster oder sowas dazu. Also es ist natürlich alles sehr, sehr gut, auch strategisch, marketingtechnisch gemacht. Aber es ist auch ein sehr gutes Album. Ich habe über die Band schon mal gesprochen. Mhm. Sind so ein bisschen aus dem Bereich, aus dem Niger kommen die, genau. Weil sie eigentlich so ein bisschen so vom Genre her werden sie oft so als so Desert Rock bezeichnet oder Tuareg Rock, weil sie halt auch in dieser Tuareg Sprache singen, manchmal aber auch in Französisch. Es hat ganz viel auch mit dem Kolonialismus zu tun, der in Afrika halt vorherrschte. Und die hatten letztes Jahr den ganz krassen Fall, dass sie ihr letztes Album Afrique Victime rausgebracht haben, sind aus irgendeinem Grund relativ gut connected. Auch, ich glaube, auch ein Bandmitglied ist tatsächlich US-Amerikaner oder Brite oder so, und hatten ja auch dann irgendwann ihr Label, Matador, was ja auch ein sehr prominentes amerikanisches Indie-Label ist, hatten irgendwie dann so eine gute Connection, dass sie so dann auch in Europa und in den USA auf Tour gehen, waren dann in den USA auf Tour, und währenddessen ist dieser Militärputsch im Niger passiert.
Mhm.
Und dann saßen die auf einmal da und konnten nicht mehr zurück, hatten dann irgendwie gesagt, so, also das ist jetzt irgendwie total krass, wir müssen jetzt erstmal hier bleiben, haben Crowdfunding gestartet, das auch Jack White unter anderem unterstützt hat, und dann halt eben im letzten Jahr auch dann wahrscheinlich unter diesen Eindrücken das neue Album aufgenommen, was im Vergleich zu dem vorigen extrem aggressiver oder stark psychedelisch harter Rock einfach ist. Immer mit so ein bisschen so diesen, ja, wie soll man sagen, so afrikanischen oder Tuareg-Einflüssen, oder es klingt irgendwie ein bisschen anders. Gleichzeitig klingt es aber sehr vertraut. Verstehst auch nichts, weil es halt alles in der Sprache ist, die kein Mensch kann. Aber es hat halt wohl sehr viel auch mit den aktuellen politischen Ereignissen zu tun. Und die Musik ist auch einfach in ihrer, also es sind sehr lange Stücke teilweise. Es ist sehr, wird sehr viel einfach so improvisiert, geniedelt, so wie man so schön auch sagt. Und die kommen jetzt im August, glaube ich, auch auf Deutschland-Tour. Und ich überlege immer noch, ob ich im Festsaal Kreuzberg spielen, ob ich da mal hingehen soll. Ist weil ich glaube cool. schon, das ist auch live eine ziemliche Erfahrung sein könnte. Ich habe fast ein bisschen Respekt davor, so, so 3-4 Jungs, die treten ja dann auch in so Kutten auf und so, ne? Ob die, also das geht, glaube ich, ziemlich ab, wenn die live spielen. Also ich glaube, die brennen da alles nieder.
Ja, ich muss auch sagen, mir persönlich, ich meine, der nie fleißig genug war, um wirklich Gitarre zu beherrschen. Ich finde das immer so fast schon, also dieses Gedudel sehr virtuos irgendwie, weil das ja sehr viel durchlaufender Lied ist, dass du eigentlich immer eine Liedmelodie hast, die aber auch ungeheuer funky ist, und das ist so ähnlich wie bei Krung Bin zum Beispiel, ne? Oder also ich wäre da auch interessiert, mir die mal live anzuschauen. Ich würde da jetzt noch kurz einstreuen, die niederländische Band, da bin ich nicht sicher, ob wir über die schon mal gesprochen haben, Yin, die nämlich eine ähnliche Richtung eingehen, auch die sind links überwiegend instrumental und haben auch Keyboards mit dabei, aber haben auch sehr stark diese, ich sag mal, hypnotischen Gitarrenriffs oder Licks eher, dass du wirklich so eine durchgehende Leadgitarre hast. Und die haben aber noch so einen stärkeren asiatischen Einschlag. Also was ja bei Krung Bin auch ist, aber Krung Bin ist auch irgendwie so, irgendwie quasi Weltmusik, aber dann mit super tighten Drums. Und Yin habe ich live gesehen im, ich glaube, März oder so. Und die haben früher schon irgendwie von 1-2 Monaten, aber auch dieses Jahr ihr neues Album Mount Matsu veröffentlicht, das sehr, glaube ich, japanisch angehaucht ist von der Thematik her. Die haben so vereinzelt ein bisschen Gesang und ist aber auch sehr gut gelaunt teilweise und ist aber auch sehr atmosphärisch und war ein super Konzert. Ich habe mir direkt alle 3 Alben, die sie hatten, auf Platte gekauft. Ja, und übrigens die Tamashek-Sprache, die Mdu Mokhtar singt, wird tatsächlich von 900.000 Leuten gesprochen und ist eine offizielle Sprache in Mali, aber auch nur dort. Ja, das ist aber eine Unterform von also gehört zu den Tuareg-Sprachen. Und ist eigentlich interessant, ich überlege gerade, ob es gibt noch andere Fälle, wo eine Band quasi so heißt wie der Künstler, also weil Mdu Mokhtar ist sowohl die Band als auch der Leadgitarrist, der bürgerlich Mahamadou Suleiman heißt. Der Amerikaner, der Mitglied ist, ist der Bassist Michael Colton. Ich werde es auf jeden Fall anhören, das neue Album, weil das Afrika Victim habe ich mir auch angehört letztes Jahr. Und das war im November, als wir über die gesprochen haben. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Jetzt muss ich überlegen. Damit bin ich am Ende meiner Notizen über der Musik, über die wir sprechen
wollen. Ich glaube, ich bin den Albumtitel noch schuldig. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit nur gesagt, Afrikvik Team, das war das vorletzte Album und jetzt das letzte Album, das jetzt das aktuelle Album heißt Funeral for Justice.
Ja.
Und die sind auch sehr, sehr wiedererkennbar, die Alben, weil die alle in demselben Stil sind. Es ist meistens so ein Vogel mit einer weißen Brust drauf, der die Flügel ausgestreckt hat. Und jetzt auf dem aktuellen fliegt er so über so einem blutigen Sarg. Also es ist auch schon recht martialisch alles.
Ich weiß gar nicht genau, ob wir das Stichwort, es ist natürlich auch alles mal so ein bisschen psychedelic, ne? Diese Gitarren da drin. Also weil
genau, ja.
Wikipedia klassifiziert es als Desert Blues und Psychedelic Rock. Und es wurde komplett in New York aufgenommen, ja eben. Seit wann sind die aus dem Sudan ausgesperrt oder aus dem Niger, sorry.
Ja, das war letztes Jahr. Ging bei dieser Putsch im Niger. Im Juli 23, ja. Und ich glaube, das muss so Juli, August gewesen sein, dass die da, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass die dann da, dass sie quasi fest da lassen.
Ja. Da werde ich mich aber nochmal bei dir melden, weil ich weiß noch nicht genau, wann ich nochmal in Berlin bin, außer für die Arbeit. Weil vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit, dass wir zusammen noch ein Konzert besuchen. Gut. Dann sprechen wir jetzt über nichts weiteres mehr, sondern lassen es bei dieser knappen halben Stunde, guten halben Stunde von Folge bewenden, die uns über die nächsten Monate trägt, hoffentlich. Und dann schauen wir mal im Juni oder gegen Ende Juni weiter, worüber wir dann sprechen. Und an der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann. Ciao.